Und ich freue mich, dass ich jetzt Herrn Kollegen Skrebensky von der Universitätsklinik für Orthopädie und Unfallchirurgie der MedUni in Wien, dem AKH, begrüßen darf. Er wird zu dem Thema referieren: Sportorthopädie für die Praxis Plus.
Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Möglichkeit, hier gerade den Fokus zur Praxis darzustellen. Perfekt. Wir haben einen langen Weg in der Traumatologie gegangen. Leute, die in Ephesus waren und sich die unterschiedlichen Spitäler anschauen konnten, haben gesehen, dass schon dort man eine ziemlich genaue Vorstellung hatte von Infektionsspital und Nicht-Infektionsspital. Das haben wir sozusagen hart gelernt in den letzten Jahren. Aber wir haben immer noch Situationen, wo wir sozusagen Infektionen eröffnen müssen. Aber wir sind doch sehr weit gekommen mit dem Weichteilmanagement. Heute ist sozusagen selbst in der Praxis, wenn Sie einen Patienten haben, der eine Infektion im Weichteilbereich hat, das Vakuumsystem so weit etabliert, dass es eigentlich kein Problem mehr ist, es anzulegen. Dass Amputationen nach wie vor ein Thema sind, sehen wir, wenn Patienten aus der Ukraine kommen, wenn verzögernde Versorgungen stattfinden, ist immer oft noch der massive Weichteilschaden das führende Kriterium bei der Behandlung. Aber wir wissen genauso, dass auch Skifahrer bei verschiedenen Unfällen diese massiven Weichteilschäden erleiden können, dass selbst mit modernen Methoden oft eine Erhalt der Extremität nicht möglich ist. Nahtmaterial war ein großes Thema. Nahtmaterialien, die Sie heute verwenden, haben oft eine lange Geschichte und haben uns ganz wesentlich in die Situation gebracht, rekonstruktive Medizin betreiben zu können. Wenn am Anfang Osteosynthese noch ein Traum war, dann hat man in den 90er Jahren versucht, Plattenosteosynthesen und konkrete Osteone anzusprechen zur direkten Knochenbruchheilung. Inzwischen haben wir gelernt, dass auch eine moderate Knochenbruchheilung oft zu besseren Ergebnissen führt, und viele minimalinvasive Techniken haben uns da einen Weg geleitet. Biologische Rekonstruktionen haben eine große Entwicklung genommen. Wir haben zum Beispiel Bone Morphogenic Protein immer wieder bei Pseudarthrosen verwendet und haben hier mit der Zelltherapie durchaus Furore machen können. Oft sind ganz einfache Dinge die uns das Leben erleichtern. Kleine Nahttechniken, Qualitäten von Nähten und Ankertechniken haben uns heute in die Lage gesetzt, minimalinvasive arthroskopische Rekonstruktionen durchzuführen, die lange Zeit nur offen möglich waren, gerade wenn man an das Sprunggelenk oder an die Schulter denkt. Man kann sich vorstellen, wie viele Vorträge hier in diesem Haus gehalten wurden in der Entwicklung der Endoprothetik. Ganz rechts sehen Sie das eines der ersten Modelle von Zweimüller. Österreich war doch recht wesentlich hier beteiligt in der Entwicklung der zementfreien Versorgung. Ganz links sehen Sie diese zementierten Prothesentechniken, die vor allem in England stark an Boden gewonnen hatten. Und die Orthopädie war ja lange Zeit doch auf Osteotomien, Gelenksresektionen und sozusagen reduzierte Chirurgie beschränkt, weil auch die Knocheninfektion immer ein großes Thema war. Heute beschäftigen wir uns mit Navigation. Wir können intelligente Instrumente einsetzen und können in einem Umfeld operieren, wo wir einfach die Präzision gerade in der Gelenkschirurgie, gerade in der Achsabweichung und in der sozusagen postoperativen Planung auf ein ganz neues Niveau gehoben haben. Orthopädie und Unfallchirurgie, ich habe gelesen, die Ankündigung war digital, glaube ich, als Sporttraumatologie und analog als Sportorthopädie durchgeführt. Man sieht, dass sich ein ganz weiter Bogen gespannt hat in der Extremitäten und Versorgung des Bewegungsapparates. Beginnt letztlich mit der Hüftbehandlung und dem Screening, geht über Akutversorgung, gelenkserhaltende Therapien und eben die Endoprothetik, und die möchte ich ganz zum Schluss dann besonders zu reden kommen, aber eben auch die geriatrischen Komorbiditäten. Als Deutscher darf ich sagen, es wäre nicht Deutschland, wenn nicht Endozert und TÜV einen ganz wesentlichen Stellenwert in unserem nördlichen Nachbarland hat, und auch dort hat sich eine Zertifizierungsmöglichkeit ergeben, die doch sich auf einige Länder jetzt ausgeweitet hat. Und man ist doch zu der Überzeugung gekommen, dass gerade Endoprothetik, weil sie den Patienten so viele Jahre begleitet und immer noch einen doch ganz wesentlichen Lebenserwartungsreduktion hat, wenn die Prothetik nicht ausreichend sozusagen vorbereitet und unter guten Konditionen eingebaut wird, mit erhöhten Infektionsrisiken doch einen deutlichen Einfluss auf die Lebenserwartung hat. Wir wissen, dass Gelenkinfektionen bei liegender Prothese eine deutliche Reduktion der Lebenserwartung zur Folge hat. Und dem entgegen ist Endocert auch gegründet worden, um eben noch diese paar Prozent der Komplikationen weiter zu reduzieren. Auch wenn wir hier so im 5-6% Bereich sind, lassen sich auch diese Komplikationsraten weiter reduzieren. Und das gelingt durch standardisierte Operationsplanungen, durch WHO-Checklisten, wo wir auch gelernt haben, dass die Kommunikation im Operationssaal und letztlich auch das Wahrnehmen von Risiken, von Allergien und von Zusatzerkrankungen ganz wesentlich für den Erfolg der operativen Tätigkeit ausschlaggebend sind. Endocert bietet nicht nur standardisierte Bild- und Röntgendokumentationen, sondern eben auch eine Evaluierung und Rezertifizierung, um hier die Sicherheit für den Patienten, aber auch für uns Chirurgen zu bieten. Aber wir wollen natürlich nicht stehen bleiben, wir wollen eben genau diese Extra Mile weitergehen, und wir haben, auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir heute biomechanisch und sozusagen in der Entwicklung der Medizin einen hohen Stellenwert erreicht haben, so kann man sich vorstellen, dass wir heute noch nicht überblicken, in welchem Zellbereich, in welchen biologischen Rekonstruktionsbereichen unsere nachfolgenden Generationen vordringen werden. Aber wir können uns auf die Soft Skills konzentrieren, und das ist, glaube ich, ein durchaus spannendes und notwendiges Thema in der Chirurgie. Wenn wir in der Praxis Patienten sehen und wenn Sie in der Allgemeinpraxis Patienten begutachten, dann ist immer letztlich die Diagnostik der erste Punkt. Wir haben eigentlich viel aus der Fußballmedizin gelernt, wo manuelle Therapien, manuelle Diagnostik und Muskeldiagnostik ganz früh an Anwendung, an Raum gewonnen hat, noch bevor die MR-Tomographie sich durchsetzen konnte. Wissen wir, dass die manuelle Untersuchung ganz wesentlich ist und sie sehr viel einfach mit der Untersuchung des Bindegewebes, der Gelenkstruktur und der Bandansätze schon feststellen können, in welche Richtung eine Beschwerdesymptomatik der Patientin geht. Meist ist die Befragung des Patienten ganz wesentlich, um ein Gefühl dafür zu bekommen, welches Trauma, welche Energie auf das Gelenk eingewirkt hat, und die manuelle Testung gemeinsam mit der weiterführenden Diagnostik führt dann letztlich zur Gewissheit, ob eine weitere operative Versorgung notwendig ist. Die Kreuzbandchirurgie hat sich stark entwickelt von einer zum Teil sehr konservativen und immobilisierenden Chirurgie zu einer sehr aktiven und mit vielen Therapiemöglichkeiten, sei das jetzt mit Sehnen im Bereich des Kniegelenks oder Oberschenkels oder auch durch Spendersehnen können heute ganz individuelle Applikationen für den Patienten indiziert werden, seitdem ob er sozusagen auf die Rotation des Kniegelenks Wert legt, wie das beim Fußballspielen sehr stark der Fall ist, oder über seine sozusagen Hamstrings eine bessere Mobilität erlangen kann. Als Hinweis für die Qualität sozusagen des Kniegelenks bei Abnützung gibt es gewisse Kriterien, um zu entscheiden, ob ein Gelenkersatz notwendig ist. Die Arthroskopien sind zum Teil bei sozusagen Knochenvorsprüngen oder bei Instabilitäten schon auch im fortgeschrittenen Alter möglich, aber müssen hier natürlich mit strengerer Indikationsstellung gesetzt werden, ob der entsprechende Patient wirklich noch aktiv zum Beispiel Tennis spielt oder ob es zum Beispiel wie hier zu einem seitlichen Shift gekommen ist und man durchaus annehmen kann, dass eine Gelenkinstabilität gleichzeitig aufgetreten ist. Deutlich anders verhält sich es bei der Schulter. Die Schulter ist, wie Sie wissen, ein ligamentär nicht so geführtes, sondern vor allem muskulär kontrolliertes Gelenk, das über die muskulären Sehnen in der Gelenkspfanne gehalten wird und dies unterstützt durch die Gelenkslippe. Die klassische Untersuchung, die Sie in der Praxis führen können, ist der sogenannte Palm-Up-Test, wo Sie mit der Hand, durch das Heben der Hand sozusagen ein möglicher Schmerzbereich festgestellt wird, der sogenannte Painful Arc, der ganz typisch ist für ein Einklemmungssymptom zwischen Oberarmknochen und Schultereckgelenk. Das kann natürlich verschiedene Ursachen haben, es kann sein, dass die Sehne bereits in Mitleidenschaft gezogen ist oder einfach nur eine Verdickung sozusagen des Schleimbeutels im Schultereckgelenk unter dem Akromion aufgetreten ist, dass sich vorübergehend so eine Problematik zur Folge hat. Das ist sicherlich ein großer Bereich, wo in der Praxis durch infiltrative Techniken und Manualtechniken die Patienten zu einem großen Teil wieder schmerzfrei die Ordination nach einiger Zeit verlassen können. In manchen Fällen muss natürlich dann eine Rekonstruktion erfolgen, wenn sozusagen Arthrosen begleitend diese Veränderungen federführend sozusagen dominieren und wie hier der Oberarmkopf schon sehr weit nach oben getreten ist und man postulieren kann, dass auch hier ein Sehnenriss aufgetreten ist, dann ist natürlich eine weitere Behandlung eher mit einem Gelenksersatz anzustreben. In gewissen Fällen kann eine Sehnenrekonstruktion erfolgen, zum Teil auch mit einem Kollagen-Patch. Voraussetzung ist natürlich, dass wir diese Sehne mit einem intakten Muskel rekonstruieren und nicht im MR eine fettige Degeneration, zum Beispiel des Supraspinatus-Muskels, feststellen müssen. Das Frühjahr ist eine klassische Zeit, wo die Laufbeschwerden beginnen, Achillessehnen, Nekrosen auftreten oder akute Schwellungen, Überlastungsbrüche im Metatarsalbereich, weil oft halt nicht ausreichend im Winter sozusagen das Skelett und auch die Sehnenstrukturen auf die Belastung der Halbmarathons und Marathons vorbereitet wurde. Man kann dies natürlich mit Laufbanddiagnostiken und sozusagen Optimierung des Laufstils durchaus verbessern und entsprechende Fußanpassungen machen. Die Sprunggelenksverletzungen können Sie leicht sehen, meistens schon durch die Hämatomverfärbung im Bereich des Außenbandes, manchmal auch im Innenbandbereich, wie wir es jetzt bei einer größeren Fußballveranstaltung sehen konnten. Da hatten sich von 350 Teilnehmern an die 100 verletzt. Also da muss man schon sagen, dass Fußball sicherlich, wenn nicht zu den tödlichen Sportarten, aber doch zu den Sportarten zählt, mit einer hohen Verletzungsinzidenz. Für das Sprunggelenk ist für uns immer wesentlich zu wissen, ob die sogenannte Syndesmose, also die Verbindung zwischen dem Wadenbein und dem Unterschenkelknochen, verletzt ist, weil diese Sprunggelenksgabel sich nur schwer wieder an die richtige Stelle positionieren lässt mit konservativen Maßnahmen, sodass wir hier eher zu einer Syndesmosenrekonstruktion indirekt raten. Bei primären Instabilitäten ist es heute eigentlich eher eine Domäne der konservativen Therapie, sodass dann, wenn Instabilitäten bestehen bleiben, eine sekundäre Bandplastik nach verschiedenen Methoden durchgeführt wird. Nur zur Erinnerung, dass auch harmlosere Röntgenbilder manchmal eben tiefgreifendere Veränderungen zur Folge haben. So eine klassische Joggerin, die jetzt begonnen hat zu Ostern mit dem Halbmarathon, hat sich gleich einmal hier eine ordentliche Veränderung des Schenkelhalses im Sinne einer Stressfraktur zugezogen. Diese Verletzungen und Überlastungen sollte man klinisch beachten und auch weiter ausdiagnostizieren. Genauso wie natürlich Meniskusläsionen, die meist MR-tomografisch abzuklären sind. Eine gewisse Diskussion ist sicherlich entstanden über die Notwendigkeit der entsprechenden Meniskusresektion oder Naht. Es gibt durchaus Bereiche im Meniskus basisnahe, die eine gewisse Regenerationsfähigkeit haben. Es kommen hier zunehmend sozusagen Zelltherapien ins Spiel, die vor allem zum Beispiel im professionellen Fußball Anwendung finden und unter dem Titel sozusagen Eigenplasma-Installation oder auch multipotente Zellinstallation hier durchaus regeneratives Potenzial haben. In der Regel werden wir aber doch gerade drei Läsionen, also die bis an die Oberfläche gehen und wo wir sehen, dass sozusagen die Flüssigkeit von außen in den Meniskus eindringen kann, mit einer entsprechenden Naht versorgen. Gerade in der Praxis haben wir heute eine ganz große Zuwachs an Applikationsmöglichkeiten von Injektionstherapien, abgesehen von Gelenksinstallationen mit antiphlogistischen Maßnahmen, gibt es eine ganze neue Entwicklung von Blutderivaten, die nach entsprechender Zentrifugation appliziert werden kann. Zum Teil werden Kollagenpräparate zugefügt, um Sehnenstrukturen zu einer schnelleren Heilung zu führen oder zum Teil auch somatovaskuläre Fraktionen im Fettgewebsbereich, obwohl man hier natürlich sagen muss, dass das noch in der Medizin oder in der sozusagen Gerichtsauffassung im medizinischen Bereich noch ein Graubereich ist. Wichtig zu wissen auf jeden Fall ist, wenn Sie solche Applikationen durchführen, dass der pH-Wert bei gleichzeitiger Applikation von Xyloneural oder anderen Schmerzmitteln sinken kann und der Effektivität dieser Zelltherapien abnimmt. Wenn, dann sollten Sie zumindest nur eine in die Haut reichende sozusagen Spray-Analgesie der Oberfläche durchführen. Ich möchte Ihnen noch vorstellen, wie sozusagen die Vorstellung auch im Privatspital sein kann, wie hier eine 24-Stunden-Versorgung durchaus auch realisiert werden kann und hier ein Fokus auf die Möglichkeit, Menschen, die sich verletzt haben, wieder zurück zu ihrem normalen Leben zu führen. Und das ist letztlich das Ziel jedes Sportorthopäden oder Traumatologen, möglichst viele Ressourcen mit ins Boot zu holen, um ein optimales Ergebnis zu erreichen. Wesentlich ist zu wissen, welche Komorbiditäten vorhanden sind, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Da helfen zum Beispiel solche Sampler-Anamnesen. Eine Triage ist ganz wesentlich, um zu schauen, welche notwendigen primären Versorgungen notwendig sind und ob sozusagen die Verletzungen, das betrifft auch zum Beispiel gerade Fußballbereiche, ob das mit einer Hernie, einem Impingement oder eben einer beginnenden Arthrose zu tun hat. Gerade hier im Leistenbereich waren oft Nerveneinklemmungssymptomatiken mit Arthroskopien behandelt, die letztlich dann nicht zum entsprechenden Erfolg führen. Und deswegen ist gerade hier die Differentialdiagnose ganz wesentlich. Wir haben auch gelernt, dass gerade Fußballerinnen etwas eine andere Nomenklatur ihrer Hüftstrukturen haben. Und das ist wesentlich in der Anamnese, sich darüber klar zu werden, von welchen Regionen der Patient oder die Patientin spricht und die wir sozusagen auch anatomisch verwenden. Bei diversen umfassenden Verletzungen ist es natürlich sinnvoll, auch gefäßchirurgischen Standby bei der Rekonstruktion zu haben oder entsprechend auch eine Exploration des Augenhintergrundes. Bei frontalen Verletzungen ist es absolut anzuraten, auch die Halswirbelsäule mit zu untersuchen, weil wir wissen, dass bis zu 30% Halswirbelsäulenverletzungen bei frontalen Gesichtsverletzungen eine Rolle spielen. Vorhin ist schon die Radproblematik angesprochen worden. Der Patient ist nur mit dem Fahrrad umgefallen, hat sich diesen Hämothorax zugezogen, ist entsprechend trainiert und dann die Schulter verplattet worden. Aber es gibt natürlich auch eine gewisse Anzahl von sozusagen Weichteilverletzungen, die mit Nervenrekonstruktionen und auch mit weiteren Weichteilmanagement einhergehen müssen. Was wir nicht vergessen sollten, ist, dass Unfälle nicht nur ein punktuelles Ereignis sind, sondern dass Unfälle auch eine sogenannte Trauma Disease zur Folge haben, eine ganze Kaskade von entzündlichen Veränderungen mit sich bringen. Das muss jetzt nicht nur das Schocksyndrom sein, das eben zu einer Permeabilitätsveränderung im gastrointestinalen Bereich führt und damit auch zur Bakteriämie, sondern es kann einfach auch sozusagen die Immunantwort sein und die Situation, das entzündliche Gewebe entsprechend auch zu behandeln. Und deswegen sprechen wir von einem zweiten Fenster sozusagen der chirurgischen Intervention, wo wir eher dann sozusagen im sportorthopädischen und sekundär unfallchirurgischen Bereich sind. Das ist ganz wesentlich, dann auch zu wissen, welche für adjuvante medizinische Therapien wir anwenden. Ein großer Stellenwert wird heute der Kryotherapie zugeschrieben. Es gibt eine ganze Menge von Sportinstituten, die sich jetzt Kryokammern anschaffen, um die sozusagen Primärantwort dieser Weichteil- und hämatologischen Veränderungen zu reduzieren, sei es, ob es jetzt elektrische oder eben auf Kohlendioxidbasis fungierende Kryokammern sind. In Ihrer Praxis werden Sie sicher die ganze Bandbreite der Schmerztherapie anwenden und angewendet haben. Das betrifft nicht nur sozusagen Elektrotherapie, sondern auch immer mehr das mentale Training. Wir wissen, dass es einen Unterschied macht, wie Menschen ihr Trauma, ihre Verletzung sozusagen verarbeiten, wie schnell sie wieder sozusagen auf das Pferd back on track kommen und ob sie zum Beispiel wieder zu einem Skifahrer werden, wie die Patientin rechts hier aus Schweiz kommend, die sich im Grunde die gleiche Verletzung, Tibiakopffraktur mit vorderer und hinterer Kreuzband, Ausrissfraktur zugezogen hat, oder der Patient aus Deutschland, der einfach so mental beeindruckt und auch sozusagen depressiv war, dass er letztlich mit dem Skifahren aufgehört hat und das einfach nicht verarbeiten konnte. Digitale Überwachung letztlich des Behandlungserfolges ist heute eigentlich eine sehr einfache Möglichkeit geworden. Sie können den Verlauf letztlich auch ergotherapeutisch Ihrer Handgelenksfrakturen durchaus machen, sollten aber immer im Auge behalten, dass bei Hüftverletzungen wir immer noch ganz wesentlich eine Life Expectancy Reduction haben, weil eben die Mobilität ein so wichtiger Punkt ist. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, die Checklisten für die Fallprophylaxe immer im Auge zu behalten. Es gibt hier die Möglichkeit, auch bei Polyneuropathien durch entsprechende Insoles die Bodenreaktionsgefühl zu verbessern, was gerade bei chemotherapeutischen Patienten die Fallneigung reduziert oder eben durch Gangschulungen dann weiter reduzieren kann. Wenn man sich die ganze Kette ansieht, so sprechen wir immer sozusagen von so einer Versorgungskette, und das sogenannte Onboarding ist für uns ganz wesentlich, wie rasch jemand sozusagen zum Versorgungspunkt kommt. Es gibt diese 555-Nummer, die in der Wiener Privatklinik anzuwählen ist und die letztlich sozusagen eine entsprechende Versorgung und Kontaktaufnahme dann mit den diensthabenden Kollegen in startet. Und das betrifft eben dann sozusagen den Hausarzt, der vor Ort ist, oder eben die Konsultation mit einem Spezialisten oder mit dem Outpatient Department. Auch dort wird natürlich entsprechend die Sampler-Anamnese durchgeführt und dann entsprechend weitergeleitet, um die sozusagen S3-Guidelines der Gesellschaft für Traumatologie entsprechend umsetzen zu können, entsprechend dann eine Cast-Versorgung zu machen oder eben entsprechende Wundversorgung, wenngleich sie sicherlich auch in der Allgemeinpraxis entsprechende Wundversorgungen durchführen können und dann sozusagen in zweiter Linie auch die sozusagen bildgebende Diagnostik durchführen können. Das kann auch die Infusionstherapie beinhalten oder entsprechend auch die chirurgische Versorgung, wie sie doch immer wieder jetzt mehr auftritt nach prothetischen Versorgungen, periprothetische Frakturproblematik trifft uns, glaube ich, alle in den diversen Erstversorgungszentren und Spitälern, weil sie ein wesentlicher Punkt der chirurgischen Versorgung in der Orthopädie geworden ist. Für das Traumamanagement stehen uns heute ganz eine Menge von endoprothetischen Versorgungsmöglichkeiten zur Verfügung. Das betrifft nicht nur die Hüfte. Im Sprunggelenksbereich wird in der Regel immer versucht, primär gelenkerhaltend zu operieren und sekundär dann eine prothetische Versorgung, wenn notwendig. Im Kniebereich, habe ich schon angesprochen, besteht auch sehr gute Möglichkeit, Allokraft einzusetzen, um dort wieder Stabilität zu erlangen. Ich habe anfangs von der Extra Mile gesprochen. Wir haben durchaus Soft Skills, die wir verbessern können. Wir können die Physiotherapie sehr wohl an den Anfang der chirurgischen Versorgung und vor den Anfang der chirurgischen Versorgung legen, weil wir wissen, dass eine muskuläre sozusagen Disorganisation nach dem Trauma auftritt. Das betrifft zum Beispiel nach dem Kreuzband ganz wesentlich den Quadrizeps, der einfach neurophysiologisch weggeschaltet wird. Und wenn Sie vor der Operation und Rekonstruktion des Kreuzbandes schon mit der Muskeltherapie beginnen, haben Sie eine ganz andere Voraussetzung für den postoperativen Verlauf. Betrifft übrigens auch Endoprothetik vom Hüftgelenk, das mit sogenannter Blood Flow Restriction Therapy durchaus bessere funktionelle Ergebnisse erzielen kann. Das sind Systeme, die durch die Reduktion des Blutflusses zu einer Verstärkung der muskulären Antwort und muskulären Zellorganisation im Muskel führen. Das Gleiche beginnt auch mit der Ergotherapie vor der Operation. Zum Beispiel letzte Woche haben wir einen Patienten versorgt mit einer Handgelenksarthroskopie, der 2 Wochen vorher schon mit der Ergotherapie begonnen hat. Das gibt nicht nur eine ganz exakte Diagnostik und kann dann auch mit der sogenannten Spiegeltechnik im Handbereich deutlich bessere funktionelle Ergebnisse erbringen, als wenn das erst nach Ende der chirurgischen Behandlung beginnt. Was kann Endo Plus? Endo Plus ist ein Soft-Skill-Tool, das das direkte Boarding, den direkten Kontakt letztlich zur versorgenden Stelle ermöglicht, das mit einer multimodalen prächirurgischen Diagnostik, mit einer, wenn notwendig, computerisierten Planung und zertifizierten Implantation. Was wir unterscheiden können, meistens im Knie- und Hüftbereich, sind Komorbiditäten so ausschlaggebend, dass in manchen Fällen schon vorher eine Intensivtherapie oder Intermediate Care notwendig ist und entsprechend muss die präoperative Planung erfolgen. Aber auch das direkte Einschleusen in die Physiotherapie, die direkte Planung und die Fixierung der Rehabilitation vor der Operation ist einfach für den Patienten ein Fahrplan, der ihn bei der Hand nimmt und durch die Operation zu einem guten Ergebnis führt. Und deswegen ist es wichtig, dass auf den entsprechenden Zuweisungen auch diese Zusatzprobleme bereits besprochen und angeführt werden. Wenn wir ins befreundete Ausland schauen, dann kriegen wir durchaus den Spiegel vorgehalten für unser Gesundheitssystem und die Problematik des moralen und intermoralen Bereiches. Und ich glaube, wir sind gut beraten, hier die Kooperations- und Kommunikationsmöglichkeiten optimal zu nutzen, um nicht zu riskieren, dass Patienten in diesen Fluss der unterschiedlichen Interessen sozusagen stranden und zeitlich nicht entsprechend versorgt werden. Und das betrifft nicht nur die Schulterendoprothetik, die, wie Sie wissen, ganz wesentlich bezüglich der Sehnensituation zu entscheiden ist, ob eine sozusagen inverse Prothese oder eine anatomische Prothese eingesetzt werden kann, ob ein Sprunggelenk prothetisch versorgt oder durch eine Gelenkversteifung zu versorgen ist oder ob entsprechende Hüftplanungen mit Zusatzproblematik, mit Diabetes, mit Gerinnungsstörungen und so weiter schon im Vorfeld so vorbereitet werden müssen, dass kein erhöhtes Risiko bei den Patienten bei der Operation entsteht. Das betrifft sowohl die Wahl des Zuganges als auch die Berücksichtigung der Lendenwirbelsäule und der Beckenkippung für eine mögliche Verrenkung des Gelenkes nach der Implantation. Diese Extra Mile gibt die Möglichkeit, durch direkten Telefonkontakt, durch direktes Übertragen des Röntgenbildes und durch Personal Guiding des Patienten die Daten entsprechend gescannt und über PACS-Server zur Verfügung zu haben und eine direkte Kommunikation im Team durchzuführen, um eine internistische Optimierung mit sozusagen Real-Time-Reports an den Zuweiser, an die Praxis und eine baldige Rückkehr des Patienten in die Praxis zu ermöglichen bei arrangierter Rehabilitation. Das kann an sich old school mit entsprechender Angabe der zur versorgenden Region sein oder eben als niederschwelliger Datentransfer mit Self-Boarding, mit Self-Appointment und entsprechend reservierten Slots für eine Kooperation im inter- und extramoralen Bereich. In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit für diesen Vortrag.
Ja, vielen herzlichen Dank für diese globale Darstellung eines großen Spektrums der Sporttraumatologie und wo auch etliche Möglichkeiten der Behandlung aufgezeigt wurden. Die Fragen ergeben sich in der Praxis manchmal vielleicht ganz lapidar und einfach. Es kommt jetzt ein Patient, der hat im Zuge seines Fußballspiels eine Subluxation Tali, seine Subflux Tali bekommen und die Frage ist, ratet man dem eher vielleicht zu einer operativen Vorgangsweise oder einer konservativen?
Also das Sprunggelenk ist Gott sei Dank ein bisschen weniger betroffen, seit die Fußballschuhe über den Knöchel führen. Die meisten Leute leisten sich das heute auch, weil in den Clubs klar ist, dass das eine ganz wesentliche Region ist. Erstens hat man weniger Schmerzen bei gegnerischem Kontakt und die Subluxgefahr ist deutlich minimiert. Für uns ist wesentlich, ob die Sprunggelenksgabel stabil ist, die sogenannte Syndesmose. Wenn die instabil ist, dann werden wir in der Regel die Sprunggelenksgabel stabilisieren. Das allerdings auch mit einer arthroskopischen Untersuchung des Talus, ob dort eine sozusagen Knorpelimpression aufgetreten ist. Erste Hinweise geben natürlich die MR-Untersuchungen, aber die genaue Diagnostik erfolgt oft erst durch den Tasthaken. Bei der Außenknöchelverletzung hat die konservative Therapie durchaus ihren Stellenwert. Die meisten vorderen Bandläsionen heilen konservativ, wenn sie nicht komplex sozusagen eine Dreibandverletzung sind oder in manchen Fällen sogar mit dem inneren Deltoideum sozusagen kombiniert sind, kann das durchaus konservativ behandelt werden. Die bleibenden Instabilitäten stehen durchaus für Bandrekonstruktionen zur Verfügung, die durch den im Großen und Ganzen heute meistens durch eine Verlagerung des Retinakulums mit arthroskopisch gesetzten Ankern durchgeführt werden.
Vielen Dank. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Ja, wenn das nicht der Fall ist, so erlaube ich mir hier die Schlussworte an Sie zu verfassen. Es ist eine Sitzung, die für die Allgemeinmedizinerin ausgerichtet wurde. Wie ich eingangs erwähnt habe, ist es wesentlich, dass hier ein Schulterschluss zwischen den Spezialisten und den Allgemeinmedizinerinnen zustande kommt. Wir sehen in der Wiener Privatklinik, dass dort die interdisziplinäre Kooperation hervorragend abläuft und ausgerichtet ist. Schließlich ist dieses Haus hier ein Schmelztiegel der Universitätsklinik des Allgemeinen Krankenhauses und wir sind auch froh, dass wir da und dort auch die orthopädischen Kollegen aus dem Spital Speising ansprechen dürfen und um ihren Rat fragen und auch um ihren Behandlungsinput bitten. Damit schließe ich diese Sitzung und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.